lebendig auferstanden. Das ist keine Frage, keine Diskussion, kein Thema. Er lebt seit 2000 Jahren und freut sich bester Gesundheit. Halleluja, das ist unser Jesus. Alles spricht für die Auferstehung. Jesus ist auferstanden. Ich lade euch ganz schnell herzlich ein zu den nächsten Veranstaltungen hier im Haus. Wir werden am Mittwoch einen Gottesdienst haben, am Freitag einen Gottesdienst haben, am Samstag einen Gottesdienst haben, am Sonntag einen Gottesdienst haben und dann ist schon der Monat rum. So schnell vergeht die Zeit. Aber wir haben den lebendigen Heiland, das sind gute Themen. Ein Thema wird sein, was habe ich von der Auferstehung? Weißt du, wir singen, er lebt, er lebt, er lebt, aber was habe ich davon? Was kann ich mir dafür kaufen? Was passiert in meinem Leben? Welche Resultate bringt das? Er ist auferstanden. Dann als nächstes Thema wird hier sein, wie finde ich Gott, den Lebendigen, den Auferstanden? Wie begegne ich Jesus? Wo treffe ich Gott? Wo kann ich Gott treffen? Ein paar Gedanken, einige Punkte schneide ich heute Morgen schon an. Und dann Heilung kannst du ernten. Heilung wächst. Heilung ist ein Gewächs. Wenn du mit Gott lebst, da wächst was in dir. So wie Krebs wächst, wie Tumor wächst, wie Beulen wachsen, wie alles andere wächst, so wächst auch Gesundheit. Je mehr du dich Gott hingibst, da verscheuchst du die dunklen Mächte und freust dich an Gesundheit. Und was nicht weggeht, wird wegoperiert. Weg muss es. Also das Böse muss weg. Also radikal, gnadenlos. Wie ernte ich meine Heilung? Wie kann ich Heilung einnehmen? Heilung ist eine Verheißung fürs Volk Gottes. Und was hier nicht wird, wird im Himmel. Lob und Dank. Und wir sind nicht verpicht. Ich muss jetzt hier gesund sein. Was nützt es? Ich bin hier 5 Jahre gesund und dann die ganze Ewigkeit, wo verbringe ich sie dann? Wenn ich nicht in Gott bin, nicht in Christus bin. So, drüber nachdenken. Dann am Sonntag, die Salbung macht den Unterschied. Wir gehen auf Pfingsten zu. Die Salbung, der Heilige Geist macht den Unterschied. Und das ist so wichtig, dass wir die Salbung in unserem Leben haben. Und Gott möge auch heute Morgen auf sein Wort die Salbung legen und uns helfen, Wort Gottes zu verstehen. Er lebt, er ist wahrhaftig auferstanden. Stell dir mal vor, als die Jünger das anfingen zu predigen, er ist auferstanden, als sie aus ihren Mauselöchern rauskamen und aus den Verstecken und die Türen aufmachten. Er lebt, hast du schon das Neueste gehört? Er lebt. Dann kommen ein paar Leute von Emmaus angerast. Du, uns ist der Lebendige auferstanden, er lebt. Das muss ein Schock gewesen sein für ganz Judäa. Für ganz Judäa, für die hohen Priester, für den Kaiphas ganz besonders. Und das Grab ist leer. Jetzt könnt ihr dorthin pilgern und angucken. Das Grab ist leer. Er lebt. Das muss ein Schock gewesen sein für die ganzen Menschen, die Jesus verdammten, verfluchten. Die sagten, kreuzige ihn. Und jetzt lebt der Gekreuzigte. Preis Gott. Das Grab mit einem tonnenschweren Stein verschlossen, offiziell versiegelt, von Wachen bewacht. Da ist keine Leiche mehr drin, nur noch Leintücher. Und das schön geordnet, von Engeln geplättet. Die liegen da. Und da, ja. Und die Kreuzigung reichte den Drahtziehern des Hohen Rates nicht aus. Und jetzt sagen sie, jetzt müssen wir das Grab bewachen. Du musst vorstellen, wie sich die römischen Soldaten, diese Legionäre sich vorkamen. Wir müssen da einen Toten bewachen, dass er nicht rauskommt. Dass er nicht aufersteht. Voran Kaiphas, der hohe Priester, drängte Pilatus. Nun, Jesu Leichnam in einer versiegelten Höhle zu bewachen, streng zu bewachen. Und die jüdischen Knechte, die durften ja das nicht tun, und das war nicht Auftrag, die Knechte des Pilatus, die Römer, die mussten bewachen, und die haben von Weitem zugeguckt. Ob die nicht schlafen? Glaubt ihr das? Nach den Überlieferungen, sie haben von Weitem zugeguckt. Was machen die Soldaten? Denn denen ist egal gewesen, wer da drin liegt. Aber den Knechten des hohen Priesters war es nicht egal. Und sie haben da Gerüchte gehört. Was heißt, die haben auch geglaubt, diesen Gerüchten. Das ist das Schlimme dabei. Und doch nicht akzeptiert und angenommen. Kaiphas Rede zu Pilatus ein und sagten, die Jünger, die werden heute Nacht kommen und die werden den Leichnam stehlen und werden ein Osterfeuer machen und werden erzählen, Jesus lebt. Wir müssen das alles unterbinden, diesen Skandal verbieten. Und dann plötzlich heißt es in der ganzen Stadt, er ist auferstanden. Er ist auferstanden. Leute, ist das eine lächerliche Geschichte für die dummen Juden damals? Im Gegensatz zum römischen Statthalter kannten die Schriftgelehrten die Schrift und die Voraussagen von der Auferstehung Jesus. Die wussten genauestens Bescheid, aber sie haben nicht geglaubt. So gibt es viele Schriftgelehrte auch heute noch. Diese Prophezeiung versetzen die Wissenden aus den Schriftgelehrten Pharisäern in Sorge und Panik. Er wird auferstehen. Und zu Recht. Sie haben Angst gehabt, wenn der aufersteht, dieser Gekreuzigte, denn Pilatus hat hingeschrieben, Jahwe, Jesus von Nazareth, König der Juden. Und sie haben ihren Gott gekreuzigt. Wenn der aufersteht, wir kriegen den Hintern voll. Pass auf, was dann kommt. Wenn der aufersteht, und zu Recht, denn sie waren ja die Nachfahren Israels, oder bilden sich ein, wir sind Kinder Abrahams, wir sind noch nie Sklaven gewesen und nichts. Sie haben sich was eingebildet. Und wenn der aufersteht, ist der Bund mit uns zu Ende. Der Bund Gottes ist zu Ende. Da steht alles auf dem Spiel. Der muss im Grab bleiben, koste was es wolle. Ich muss mir vorstellen, was da sich vorging damals in diesen paar Tagen in Jerusalem. Da ist die Feiertagsruhe, die Osterruhe vorbei gewesen. Für die Römer war der Fall Jesus geklärt, als er gekreuzigt wurde dort. Aber mit dem Tod Jesu, da setzen Naturturbulenzen ein, da gab es Erdbeben, Sonnenfinsternis, da regnete es, Gewitter gab es und so weiter. Und die römischen Wachen gerieten in Panik, als dann dieser Stein wegrollte und irgendetwas passierte. Sie wussten, da ist was passiert. Und ich kann es mir sagen, oder glauben oder nicht, die römischen Soldaten werden in die Grabhöhle hineingeguckt haben. Was haben wir bewacht? Ein paar Leintücher. Der eigentliche Leichnam ist gar nicht mehr drin. Was für eine Blamage. Und dann erzählen sie nachher dem Pilatus, aber schon unterwegs haben die Knechte des hohen Priesters versucht, die armen Soldaten, die Legionäre zu beschwichtigen, und für Geld tanzt auch der Teufel. Wir geben euch viel Geld. Erzählt den Leuten, als wir schliefen, kamen seine Jünger und haben nachts ihn gestohlen. Als wir schliefen. Für Pilatus war das alles so unheimlich. Muss ich vorstellen, du wirst Pilatus heute. Weißt du, er ließ das Grab versiegeln und er hat seinen Leuten vertraut, meine Soldaten, die wachen. Und wisst ihr, nach dem römischen Gesetz, wenn ein Legionär geschlafen hat und er wird dabei erwischt, der ist des Todes schuldig. Der ist des Todes schuldig. Der bezahlt mit seinem Leben. Und die haben gewacht, denn die wussten, hier steht was auf dem Spiel. Wenn das so unheimlich ist, wenn das alles sich so verdichtet, es wurde alles unternommen, damit die Ankündigung Jesu von seiner Auferstehung keine Tatsache wird. Die jüdischen Verschwörer, war der Tod schon ausreichend. Jesus von Nazareth, König der Juden, das hat ihnen schon ausgereicht. Aber jetzt, das andere wird noch viel schlimmer, haben sie gesagt. Wenn das rauskommt, dass er aufersteht und dass er auferstanden ist, dann sind wir erledigt. Da können wir stempeln gehen zum Arbeitsamt, Jobcenter. Dann glaubt uns keiner mehr. Der Glaube an Jesus musste ausgelöscht werden, koste was es wolle. Die Grabbewachung, die hat kein Auge zugedrückt. Die restlose Vernichtung des christlichen Glaubens war den Antichristen damals, den Weltverschwörern, ein Herzensanliegen. Aber sie konnten den Glauben an die Auferstehung Jesu, an die Macht Jesu, an die Macht Gottes nicht auslöschen. Die ganzen Weltverschwörer, bis heute nicht, bis zum jüngsten Tag werden es nicht tun. Wehe, wenn Jesus aufersteht. Und er ist auferstanden. Ich habe gestern und die Tage gepredigt, er ist gekreuzigt. Wir predigen Christus den Gekreuzigten und heute Morgen predige ich Christus den Auferstandenen. Er ist auferstanden. Dieser Gedanke ängstigte die Pharisäer und Schriftgelehrten, ganz besonders den Kaiphas. Der Kaiphas ist ein ganz böser Mensch. Der glaubte nicht an die Auferstehung, aber hier lässt er den Grab Jesu versiegeln. Er gehört ja zu den Sadduzäern. Die Sadduzäer glaubten nicht an die Auferstehung. Das war ein Tabuthema für sie. Mit dem Tod ist alles zu Ende. Aber gerade er ist derjenige, der den Pilatus so bedrängt. Lass das Grab bewachen. Eine Nachricht von der Auferstehung Jesu hat die Macht der Verschwörer zerstört, der Römer erschüttert. Der Pilatus, was muss der sich gedacht haben, was er dann erfährt, er ist auferstanden, hat es erfahren, auch wenn die Kriegsknechte gelogen haben, wir haben geschlafen. Und du siehst, was die Juden, die hohen Priester veranlassen, die veranlassen ehrliche Menschen wie diese Legionäre, die ihre Pflicht erfüllen, zu lügen und geben Geld dafür. Das ist Ganoventum. Verstehst du, was da alles gespielt wird? Du siehst, was in der Welt, in der Verschwörungswelt gespielt wird. Das soll nicht rauskommen, das darf niemand erfahren. Aber anscheinend haben sie doch erfahren. Eine Nachricht, die die Welt erschütterte. Er lebt. Dann könnte niemand mehr die Sache Jesu auffallen. Wenn das wahr wird, er lebt, das geht wie eine Lawine über das ganze römische Imperium. Das Grab ist leer, peinlich für das Establishment, peinlich für Pilatus, peinlich für die hohen Priester, peinlich für alle aufgeklärten Menschen. Schon es ist peinlich, Jesus, der Gekreuzigte, der ist wie den Predigen. Aber es ist noch peinlicher für all die ganze Gesellschaft. Er ist auferstanden. Das Kreuz war schon peinlich genug und die Auferstehung verschlägt einem die Sprache. Das Grab ist leer und das spricht für sich. Weißt du, wo ist der Leichnam? Also die hätten so leicht einen Leichnam präsentieren können, aber die konnten keinen Leichnam präsentieren. Es war weit und breit keiner aufzutreiben, der sogar ähnlich ausgesehen hätte wie Jesus. Die Wächter konnten es nicht verhindern. Und das spricht für sich. Sie konnten die Auferstehung Jesu nicht verhindern. Das, was Gott tut, und Brüder und Schwestern, lass uns festhalten, das, was Gott tut und tun will in unserem Leben, in unserer Mitte, das kann kein Tod und kein Teufel, kein Jude, kein Antichrist, kein Faschist, kein, was weiß ich, niemand aufhalten. Kein Lügner, kein Verschwörer. Gott hat keinen Respekt für die Mächtigen dieser Welt. Er richtet sich nicht nach ihrer Pfeife. Oder was sie sagen oder was sie gerne tun möchten. Du brauchst keine Angst haben vor diesen Gewaltigen und Mächtigen. Heute sind sie da und morgen sind sie weg, wie das Laub im Herbst. Die sind weg, da kommt ein Windstoß und sie sind alles vorbei. Guck mal, all die Reiche sind untergegangen. Babylonier, Ägypter, Griechen, Osmanen, Türken, also die Osmanen, das Türkenreich, das Dritte Reich und auch das Vierte Reich wird auch untergehen, glaub mir das. Diese Reiche sind vergangen. Ihre Sprachen ungesprochen, ihre Münzen gelten nimmer. Jesu Name bleibt bestehen. Halleluja. Der Auferstehung Jesu. Nach der historischen Überlieferung ist der Auferstehung Jesu bestens bezeugt. Bestens bezeugt. So gut ist nicht mal Julius Caesar und Julia und Romeo bezeugt. Das sind alles Romane. Verstehst du? Aber die Auferstehung Jesu ist bestens bezeugt, historisch. Von verschiedenen Seiten. Es ist unmöglich, dass sich die Hunderte und Tausende irren konnten, die das gesehen haben. 500 auf einmal haben die Auferstehung, den Auferstandenen gesehen. Und dann noch da Einzelne, hier und da. Die Botschaft vom Kreuz und die Botschaft von der Auferstehung, die kann kein Mensch leugnen, was das Gotteswerk sind. Er gab Jesus hin und er hat Jesus auferweckt. Und auch niemand wird die Botschaft von der Wiederkunft Jesu ignorieren können. Plötzlich erscheint er in den Wolken des Himmels. Und er ist da. Maranatha. Ostern ist das Fest der Auferstehung. Das Leben siegt über den Tod. Wir Christen haben hier ein leeres Kreuz, ein leeres Grab, eine leere Hölle. Preis Gott. Jesus stieg hinab an den untersten Ort der Unterwelt und hat das Gefängnis gefangen geführt. Ein leeres Grab. Und so wie das Grab Jesu leer war, so werden sich eines Tages auch dein Grab leeren, Bruder, Schwester. Du wirst nicht in der Urne stecken und du wirst nicht im Grab liegen. Wir werden alle auferweckt, weil Jesus auferweckt wurde. Er ist der Vorbote. So wie im Frühling die ersten Knospen. Dann weißt du, Winter, du hast verspielt. Und die ganzen Winterdämonen, die müssen verschwinden. Die Auferstehung ist das Siegel Gottes auf Jesus. Und das ist alles besiegelt für alle Ewigkeit, was er getan hat, dass es war. Wenn Jesus nicht das wahre Opfer gebracht hätte, er wäre nie und nimmer auferstanden. Aber Gott hat dieses Opfer akzeptiert. Und unser Schicksal ist auch durch das Opfer Jesu besiegelt. Paulus sagt, wäre Christus nicht auferstanden, so wäre unsere Predigt, wäre alles umsonst und vergeblich. Das Grab Jesu ist aufgebrochen, nicht von außen, sondern von innen her. Plötzlich kommt der Heiland rausspaziert. Also ich kann den Herrn Jesus vorstellen. Der hat keinen Todeskampf da unten gekämpft. Das ist alles vorbei. Als er sagte, es ist vollbracht, war alles vorbei von diesem Kämpfen Jesu, von seiner Erniedrigung. Der kommt raus. Und die liegen wie tot am Boden und zittern, die römischen Knechte. Und das sind keine Feiglinge. Weißt du, du musst Rom kennen. Rom ging über Leichen. Rom hat vorher nicht Respekt gehabt. Und die liegen am Boden vor einer Leiche, die auferstanden ist. Jesus Christus. Gott hat das letzte Wort. Gott hat das Sagen im Tod und im Leben. Gott, Jesus, komm her, mein Sohn, du hast wohlgetan. Dein Opfer ist angekommen. Und der Engel wälzt den Stein weg. und setzt sich drauf und reibt sich die Hände. Die, die Jesus zerstören wollten, sind jetzt selbst zerstört, liegen auf dem Boden, auf die Schnauze auf Deutsch gesagt. Sie liegen da und winseln und Jesus geht mitten durch sie hindurch, so wie immer, typisch für Jesus. Sie sind erschüttert, sind selbst ratlos, haben den Kopf verloren, wissen nicht mehr, wie geht es jetzt weiter. Und die Knechte, die dort hinter dem Gebüsch stehen, die Judenknechte, jetzt was machen wir? Verstehst? Die sehen, dass die Knechte, die römischen Soldaten erschüttert sind. Was machen wir? Kaiphas, was machen wir? Oh, wir kaufen sie. Weißt du, gekaufte Zeugen, die haben schon vorher bei der Kreuzigung gekaufte Zeugen gehabt und nach der Kreuzigung, nach der Auferstehung haben sie auch gekaufte Zeugen haben. Du siehst, das Establishment hat ständig gekaufte Zeugen, vergiss alles andere. Die Wahrheit, Jesus ist die Wahrheit. Und ihre Argumente sind jetzt haltlos. Die Auferstehung Jesu ist göttliches Siegel auf das Zeugnis der Propheten und auf das Selbstzeugnis Jesu. Ich werde, der hat so oft gepredigt, ich werde am dritten Tage auferstehen und ich gebe euch ein Zeichen, das Zeichen von Jona. 3 Tage war er im Bauch des Fisches. 3 Tage werde ich im Grab liegen. Das Zeugnis der Apostel später. Das ist von Gott besiegelt, dass er der Sohn Gottes ist. Und Gott hat seinen Sohn herausgeholt aus der Macht des Todes. Seine Auferstehung ist auch die Garantie, das Siegel für deine Auferstehung, für meine Auferstehung, für unsere Auferstehung. Halleluja. Und so wie Jesus aus dem Grab rauskam, nicht mit dem alten Todeshemd oder mit irgendeinem Nachthemd. Nein, wir werden mit herrlicher Kleider rauskommen. Und die ganzen Gewänder bleiben hier. Die können sie hier im Museum ausstellen. Turiner Leichentuch. Und kannst du nachher das alles bewundern? Durch die Auferstehung Jesu ist die ganze Schrift erfüllt worden. 1. Korinther 15, Vers 3. Auf das erfüllt wurde, was durch den Propheten geweissagt ist. Jesus ist nicht nur nach der Schrift gestorben. Jesus ist auch nach der Schrift auferstanden. Halleluja. Da ist alles schriftlich. Gott hat alles schriftlich festgelegt. Es ist alles nach der Schrift gewesen. Wenn das eine stimmte mit der Kreuzigung, schon mit der Geburt Jesu in Bethlehem, wo er geboren werden sollte, in Bethlehem, diesem kleinen Kaff. Und alles, was da passiert, aus Nazareth kommt er nachher wieder runter. Weißt du, man kann vielleicht ein paar Sachen selber erfüllen und sagen, ich erfülle die biblische Prophetie. Aber so viel Prophezeiung, wie über Jesus zugetroffen haben, kann kein Mensch erfüllen. Selbst wenn er noch so raffiniert ist und irgendein Zauberkünstler ist, er kann das nicht erfüllen. All diese Prophezeiungen nach der Schrift, wie es geschrieben steht. Wenn das eine stimmt, dann stimmt auch das andere. Und dann halbtausend Männer sehen ihn bei verschiedenen Anlässen. Einige mehr erleben das unterwegs. Und der letzte erlebt noch sogar als Saul von Tarsus, dieser Pharisäer von Pharisäern. Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Auch das ist eine Spätauferstehung oder Spätoffenbarung. Weißt du, einem Spätsünder wie Saul von Tarsus hat sich Jesus noch einmal offenbart. Das Kreuz und die Auferstehung Jesu gehören zusammen. Der gesamte Kosmos ist auf die Auferstehung angelegt. Und ich bin jedes Mal Frühling, bin begeistert. Jetzt kommt es, jetzt kommt es, jetzt kommt es. Da waren vor ein paar Tagen die Bäume kahl und nackt und bloß. Und jetzt plötzlich alles grün. Der Flieder blüht. Alles blüht. Die Wiesen, die Schmetterlinge, die Käfer kommen, auch die Hornisse. Ostern ist kein jüdisches Fest, ihr Lieben, vergisst es. Auch kein heidnisches Fest. Es ist ein rein christliches Fest. Das ist Ostern, rein christliches Fest. Nur Christen können Ostern feiern, werden Ostern feiern und werden an Ostern festhalten. Jesus lebt und weil Jesus lebt, lebe ich auch morgen und übermorgen und nächstes Jahr auch noch. Ostern. Da fängt ein neues Zeitalter an. Weißt du, mit Ostern beginnt ein ganz, 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 ganz neues Zeitalter. Das Zeitalter des Judaismus ist zu Ende. Israel ganz vergessen. Israel gibt's nicht mehr, denn sie haben ihren Bund mit Gott gebrochen, haben sie den Messias gekreuzigt. Das Heidentum hat aufgehört. Du musst vorstellen, in dem Jahr, als der Tempel in Jerusalem brannte, brannte in Rom der Zeus-Tempel genauso. Fast auf den Tag genau. Zufällig? Nein, Gott hat die Religion ausgelöscht und sagt, jetzt gilt etwas Neues. Mein Sohn Jesus Christus ist jetzt der König. Er ist der Herr, nicht der Kaiser von Rom. Ostern ist ein Aufbruch. Petrus schreibt, denn wir sind nicht irgendwelchen klugen Fabeln, 2. Petrus 1, Vers 16, wir sind nicht irgendwelchen klugen Fabeln, klug ausgedachten Geschichten gefolgt, als wir euch die machtvolle Ankunft von Jesus Christus, unseren Herrn, verkündigten, sondern wir sind selber Augenzeugen geworden seiner Macht. Und das ist Petrus, der wartet nicht so wie die Johannes, anständig, pietätisch, der springt ins Grab rein, puh, ist alles leer, wo ist er denn? Verstehst du, Petrus war ein Draufgänger, wie immer so im Leben eigentlich. Immer der Erste vorne an. Und Johannes sagt, ja, das ist wirklich wahr, der ist auferstanden, der ist nicht hier. Die sind aber Zeugen. Johannes ist Zeuge noch bis fast 100 vor Christ, nach Christus. Als er die Offenbarung schreibt, er ist Zeuge, Augenzeuge gewesen. Also die hätten jederzeit fragen können, war das so, Bruder? Und die hätten bestätigt, diese vielen Zeugen. Der Auferstehung Jesu ist keine kluge Fabel. Und der Frühling ist auch keine Fabel. Es ist eine Wirklichkeit. Oder du fantasierst. Oder bist farbenblind. Der Teufel und die Juden wollten Ostern verhindern. Ließen das Grab bewachen, bis das große Beben geschah. Und dann war es aus. Wenn Gott die Erde betritt, wenn Gott zu handeln beginnt, da fallen die Soldaten wie Mehlsäcke um und liegen auf dem Boden. Diese mächtigen, starken Römer mit den Spieße. Selbst kriegserfahrene, unbesiegbare Legionäre liegen am Boden, muss das vorstellen, kriechen auf alle vier vor Jesus, dem Sohn des Allmächtigen, Gottes. Die ganze Finsternis ist erschüttert. Und ich bin überzeugt, dass es nicht nur die Römer das Grab bewachten und nicht nur Juden da in Ferne standen, und dass der Teufel den Stein mit aller Macht gehalten hat noch, damit er ja nicht rauskommt. Ich bin überzeugt, die unsichtbare Welt hat mehr Wächter aufgestellt als die Römer und die Juden zusammen. Und trotzdem, gesiegt hast du, o Löwe von Galiläa. O Galiläa, hast du gesiegt. Leichenklau, das ist ein jüdischer Schmarrn für mich. Die wollen nur verhindern, dass niemand an Jesus glaubt und dass sie den Glauben festhalten, Jesus wäre nicht auferstanden. Das ist es. Die wollen nur, dass die Leute mit welchen Dummheiten sich rumschlagen. Ja, den hast du wirklich gegeben. Der ist in der Fantasie auferstanden. Der ist im Geist auferstanden. Aber für mich ist Jesus wirklich geboren und wirklich gestorben und wirklich auferstanden. Amen. 3 Tage später war das Grab leer. War das Siegel gebrochen. War der Stein weg. Da liegen nur noch Leichentücher. Und Jesus ist nicht mehr hier. Er ist nicht hier. Das hat der Engel gesagt. Er ist nicht hier, er ist auferstanden und er geht euch voran. Die Auferstehung ist auch kein Mythos, was die Lügner uns erzählen wollen. Ein Mythos. Weißt du, ein Mythos entsteht nach 40 Jahren. So, da dichtet man und da kommt es von Bratkartoffeln zum Bahnhof nachher. Das ist ein Mythos. Eine Legende, eine Erzählung. Da dichtet jeder ein bisschen was dazu und am Schluss, ach, das war herrlich. Aber hier, schon am dritten Tag, wusste die ganze Stadt, dass er auferstanden ist. Und hat erzählt, ja, bist du der Einzige, der hier in Jerusalem ist und der nicht weiß, was da geschehen ist? Diese Emmausbrüder auf dem Weg. Das sind alles Live-Berichte, Zeugnisse von Menschen, die dabei waren. Jesus bringt Himmel auf Erden, bringt Hoffnung den Menschen. Er ist auferstanden, wahrhaftig auferstanden. Das wird betont. Mir gefällt es in der Ostkirche, wenn der Priester aufsteht und sagt, er ist auferstanden. Und dann ruft die ganze Gemeinde aus voller Kehle. Nicht nur, er ist wahrhaftig auferstanden. Nein, aus allem, weil alle Register werden gezogen. Er ist wahrhaftig auferstanden. Halleluja. Das ist wie ein Amen. Jesus ist lebendig. Nicht nur in der Erinnerung. So, ich werde an meine Lieben gedenken und er bleibt in meiner Erinnerung. Und Erinnerung ist das sowas, was ich immer festhalten kann. Das kannst du mit deiner Oma machen, aber nicht mit Jesus. Er lebt nicht in der Erinnerung. Er lebt in der Realität. Wo 2 oder 3 sich in seinem Namen versammeln, ob hinter verschlossenen Türen oder auf dem Dachboden oder im Keller, er ist mitten unter ihnen. Immer noch. Er lebt. Und nicht nur jetzt, sondern auch in alle Ewigkeit. Ostern zeigt uns, der Tod ist nicht das Letzte, ihr Lieben. Der Tod ist nicht das Letzte. Und deshalb, wenn wir am Grab stehen, wir müssen nicht traurig sein und weinen und bedauern und bemitleiden diesen armen Kerl. Nein, wenn der an Jesus geglaubt hat, dann liegt er schon gar nicht mehr da. Seine Seele ist in den Händen Gottes. Preis dem Herrn. Die Auferstehung ist ein von Gott geplanter Übergang von Diesseits in Jenseits. Wenn du hier die Augen zumachst, wachst du bei Jesus auf. Ja, und nicht nur die jenseitige Erfahrung gemacht haben. Weißt du, wenn die schon herrliche Wiesen sehen, herrliche Berge sehen, herrliche Weiten sehen, so Jenseitserfahrungen, wenn du im Koma liegst, wenn du da schon so herrliche Erfahrungen machst, wie wird es sein, wenn du die Augen für immer zumachst und nicht mehr aufmachst und dann in der Ewigkeit bist bei Gott, beim Vater? Da bist du nur noch in himmlischen Gefilden. Er ist aufgeweckt, auferwacht. Jesus ist vom Kreuz abgenommen worden, begraben worden, hat siegreich das Grab verlassen. Und die Auferstehung Jesu zeigt es, dass es weitergeht. Denn Jesus sagt in Johannes 10, Vers 18, niemand kann mir mein Leben nehmen. Ich gebe freiwillig hin. Ich habe die Macht und die Freiheit, es hinzugeben und auch wieder zu nehmen. Der Jesus, der sein Leben hingegeben hat, dieser Jesus nimmt sein Leben wieder an und sagt, das ist meins. Das kriegt ihr nicht. Das ist mein Leben. Ja, ich habe die Macht. Und er hat, als er im Grab lag, hat er die Macht an sich genommen und gesagt, ich lebe. Und weil ich lebe, sollst du auch leben, Bruder, Schwester, sagt Jesus. Jesus stirbt nicht nur, er steht auch selber auf. Obwohl es in der Bibel so fromm steht. Und Gott hat ihn auferweckt. Jesus war ein Teil der Gottheit. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Ja, ich nehme das Leben wieder in meine Hand. Und ich nehme das Zepter in meine Hand. Und ich fange an zu regieren und mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel, auf Erden und unter der Erde. Die Auferstehung ist ein Werk der Gottheit, der Trinität und war ein Zeichen, dass er der Messias ist. Er, der König aller Könige. Das Grab gehörte einem Mann und wurde bewacht, diesem Josef von Arimathäa. Man hat nachher in den Legenden, heißt es, man suchte den Josef von Arimathäa, wo bist du? Der ist untergetaucht irgendwo. Denn die wollten sagen, ist das wirklich dein Grab? Ist der da wirklich drin gelegen? Hast du ihn vom Kreuz genommen, Nikodemus und Josef von Arimathäa? Ja, wir haben das gemacht. Die Wachen, das waren keine Luftwesen von dem Berg Olympus, sondern echte römische Soldaten. Josephus Flavius schreibt in seine Altertümer, jüdische Altertümer und bestätigt die Existenz Jesu. Er bestätigt, dass Pilatus ihn verurteilt hat. Weißt du, Flavius ist ja sowieso so zwielichtige Gestalt, aber ist egal, ein Überläufer zu den Römern. Aber schon um zu sagen, und Pilatus hat ihn gekreuzigt, ist ja Beleidigung der Römer. Denn er hat ja die jüdische Altertümer für die Römer geschrieben. Das ist nicht positiv für die Römer. Und trotzdem kommt das rein. Bis heute, kannst du ja nachlesen, die alten Schriften. Weißt du, dann haben wir das Zeugnis von den Aposteln, den vier Evangelien, dass er auferstanden ist. Und wir haben so viele Beweise. Er ist wahrhaftig auferstanden. Mensch, spring hoch und jause und juble und strample, mach was du willst. Er lebt. Wenn er nicht auferstanden wäre, dann wäre er den Leuten nicht begegnet. Dann hätten sie nicht so mutig Zeugnis gegeben. Die Angsthasen, sie haben aus Angst vor den Juden sich versteckt in den ersten paar Tagen. Aus Angst vor den Juden. Weil sie wussten, jetzt ist Jesus dran, morgen sind wir dran. Aus Angst. Aber jetzt plötzlich stehen sie da, diese Feiglinge. Denk nur, wie feig Petrus doch war. Ich kenne den nicht, ich weiß nicht, wovon du sprichst. Aber ja. Verstehst? Ich weiß gar nicht, wovon du redest. Und jetzt schau dir diesen Petrus an. Ein paar Tage später steht er auf. All die Jünger, Petrus und die Elf, die traten auf. Und diesen Jesus habt ihr gekreuzigt und Gott hat ihn auferweckt. Halleluja. Diese versteckten Jünger, die angeblich die Leiche geklaut haben, die hätten wir sofort verhaften können, fragen können, sag mal, wo habt ihr den Jesus versteckt? Und dann, ein paar Tage später noch in Jerusalem, als sie vor dem Hohen Rat stehen und Petrus und Johannes verhört werden, wir haben so viele Zeugen, das sind alles Zeugnisse, die hätten widerlegen können, alles nach Strich und Faden widerlegen können, aber die waren zu dumm dazu und unfähig und konnten es nicht. Weil es keine Gründe hatten, sie hatten keine Gegenbeweise. Da steht Petrus und Johannes vor dem Hohen Rat und so weiter. Und wir können nicht lassen zu reden von dem, was wir gesehen und gehört haben. Und dann hat man eines nur gesagt, also wir können gegen diese Leute nichts ausrichten. Das Einzige ist, dass sie mit Jesus dabei waren, mit Jesus zusammen waren, dass sie Jesus kannten von Anfang bis zum Schluss. Bis zu seiner Auferstehung und zu seiner Himmelfahrt. Sie waren bei Jesus. Schau, wie mutig sie dann auftreten. Die wurden ausgepeitscht. Wenn es nur eine Legende, ein Mythos wäre, dann würdest du sagen, du, ich spare mir diese Mühe. Aber das ist keine Legende und kein Mythos gewesen. Das war eine Realität und für die lohnt sich zu sterben. Das, was man nicht wozu man nicht überzeugt ist, wozu man nicht sicher ist, hundertprozentig sicher ist, das würde man nicht sein Leben lassen. Aber die haben alle Apostel sind als Märtyrer, wahrscheinlich der Johannes nicht, als Märtyrer gestorben. Thomas der Zweifler. Weißt du, das war nicht der Heilige Geist, der sie kühn und mutig gemacht hat. Sie haben was gesehen. Sie haben was erlebt. Sie haben was berührt. Sie saßen mit Jesus zusammen. Denn wir lesen da in den Evangelien, 40 Tage nach der Kreuzigung ist er jeden Tag den Jüngern erschienen. Hat sie belehrt. Alles Große, was wir hier in der Bibel haben, wurde nach der Kreuzigung gegeben. Also diese Zeugnisse. Thomas, dein Zweifler, darf den Auferstandenen berühren. Weißt du, wenn das ein Geist, ein Gespenst gewesen wäre, hätte nicht die Wunden berühren können. Und wäre nicht sofort in die Knie gegangen und sagt, mein Herr und mein Gott. Aber das war was Echtes, war Fleisch und Blut. Aber was anderes, verklärt, verherrlicht. Dann, interessant ist auch noch, weißt du, der Jakobus, 1. Korinther 15, Vers 7, der Jakobus, ein Skeptiker, ein Bruder Jesu, ein leiblicher Bruder Jesu. Ich, weißt du, der überschreibt das alles, dieser Jesus, mein Bruder. Aber gerade dieser Jakobus wird von Jesus überzeugt und wird sogar ein Bischof der Urgemeinde. Und weißt du, du kannst andere Leute überzeugen, aber deine Familienangehörige kannst du nicht überzeugen. Da braucht es eine Portion anderer Kraft und Salbung. Deine Familienangehörige, ja, ich kenne ihn so gut. 18 Jahre haben wir zusammen gearbeitet. Verstehst? Ich weiß. Nein. Weißt du, das ist alles nur, nein, da nützen keine Ausreden mehr. Jesus erscheint, Jakobus, ich bin es. Bruderchen. Du wirst die Gemeinde später leiten. Warte mal. Auch wenn du nicht bei den Aposteln warst. Du wirst ein Bischof in der Gemeinde sein. Und sie alle starben als Märtyrer. Weißt du, für eine Lüge zu sterben, für eine Legende, für eine Verschwörung. Das können vielleicht Verrückte machen. Oder Phantasten. Aber nicht Menschen, die was gesehen, was erlebt haben. Niemand stirbt für etwas, was nicht passiert ist. Man muss vernünftig denken. Ich weiß gar nicht, wie blöd manche Leute sein können, dass sie nicht vernünftig denken. Sie sind so verblendet von was auch immer. Apostelgeschichte 1, Vers 3. Ihnen hat er nach seinem Leiden durch viele Beweise sich erzeigt, dass er lebt. 40 Tage hindurch ist er ihnen erschienen und hat mit ihnen vom Reich Gottes gesprochen. 40 Tage. Jesus ist wahrhaftig auferstanden. Halleluja. Wahrhaftig. Er lebt. Er starb wirklich am Kreuz, die beiden Schächer waren da, ihre Knochen wurden gebrochen, aber Jesu Knochen wurden nicht gebrochen. Und er, der es gesehen hat, Johannes 19, Vers 30, Johannes war das Zeuge, und er, der es gesehen hat, da braucht man keine Offenbarung, wenn einer stirbt. Und er, der es gesehen hat, bezeugt, dass sein Zeugnis wahr ist, und er weiß, dass er Wahres berichtet, damit ihr glaubt. Der stand am Kreuz, der Herr Jesus sagt, Johannes, das ist deine Mutter. Der wird persönlich angesprochen am Kreuz. Und die Maria war da. Und die Maria konnte bestätigen, das ist mein Sohn, dieser Jesus, der dort stirbt. Johannes selbst nimmt diese Mutter an und sorgt für sie. Und wird die Fürsorge für sie übertragen. Und sie hat ihren Sohn erkannt. Das war kein falscher. Weißt du, dann kommen die Juden und belügen den Mohammed noch. Weißt du, der Koran wurde zur Hälfte von Juden diktiert. Und belügen, ja, ein falscher, ein anderer, ein Schein. Person wurde gekreuzigt und den richtigen hat Allah zur Seite genommen und nachher ist er nach 40 Jahren gestorben. Das ist alles Judenquatsch. Die wollten unbedingt, dass Jesus nicht der Auferstanden ist. Denn da müssen sie einpacken, dass ein Falscher gekreuzigt ist. Als aber der Hauptmann, und das ist, du siehst also, die haben nur Märchen verzapft. Ein Scheintoter. Weißt du, ein Scheintoter, wie wird er so 2 Tonnen schweren Stein zur Seite rollen? Scheintoter. Was glaubst du, was für ein Chaos drin gewesen wäre im Grab, wenn er ein Scheintoter gewesen wäre? Hat er alles durcheinander gebracht, geschrien, gebrüllt. Nix. Er ist still und leise auferstanden. Kein Scheintoter. Und der Scheintoter, selbst wenn er aus dem Grab rausgekommen wäre, der wäre nicht nach, Galiläa zu Fuß gegangen, 150 Kilometer, und dann dort Fische, die denen gebraten. Verstehst du? Die ganzen Geschichten wären nicht wahr, hätten sich nicht erfüllt, wenn Jesus nur ein Scheintoter gewesen wäre, der aus dem Grab rauskam. Wie heißt es hier in Markus 15, 36? Du musst nicht diesen dummen Märchen glauben, der hohen Priester da. Als der Hauptmann aber, der Jesus gegenüberstand, das sah, wie er stirbt, dann sagte er, das ist wahrhaftig der Sohn Gottes. Jesus ist wahrhaftig als Sohn Gottes gestorben. Vater, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Und weg war er. So ist Jesus gestorben. Und dass der römische Soldat sagt, das gibt's nicht. Kein Leiden groß, gar nichts. Der betet ein Gebet und ist schon bei Gott tot. Den anderen Schächen wurden die Knochen gebrochen. Da heißt, da lesen wir weiter hier, Markus 15. Und da es Rüsttag war, der Tag vor dem Sabbat, und es schon Abend wurde, ging Josef von Arimathäa, ein vornehmer Ratsherr, der auch auf das Reich Gottes wartete, ein Essener wahrscheinlich, zu Pilatus und wagte es, um den Leichnam zu bitten. Er wagte, das war Risiko, das war gefährlich, einer vom Hohen Rat zu sagen, gib mir den Leichnam Jesu. Das ist ein Fakt. Weißt du, wir haben Fakten, Fakten, Fakten. So. Verstehst du, wir haben Tatsachen und wir müssen uns damit auseinandersetzen. Der bittet um den Leichnam Jesu. Und Pilatus war überrascht, als er hörte, steht's weiter, liest Markus 15. Das sind alles Live-Berichte aus den Tagen Jesu. Nicht Dichtungen und Mythen und Legenden. Pilatus aber war überrascht, als er hörte, dass Jesus schon tot war. Und er ließ den Hauptmann kommen und fragte ihn, ob Jesus bereits gestorben wäre. Als der Hauptmann das bestätigte, überließ er den Leichnam den Josef von Arimathäa. Also, Jesu Tod war offiziell, von wegen Scheintod. War offiziell ein Beweis, dass er gestorben ist. Das war schwarz auf weiß. Und deshalb haben die Christen auch im Glaubensbekenntnis gesagt, und gelitten unter Pontius Pilatus. Also von der Kreuzigung bis zu seiner Auferstehung, gelitten unter Pontius Pilatus. Und er hat ausgelitten. Weißt du, das Wichtigste ist nicht der große Stein oder Siegel der Römer. Das Schlimme dabei, oder das ist auch, dass die Pharisäer zu Pilatus gegangen sind und hat er gesagt, guck mal, der wird nach 3 Tagen auferstehen. Weißt du, was da alles drumherum passierte? Und dann, dass sie die Wachen baten, Matthäus Kapitel 27, Vers 64, und baten, er solle anordnen, das Grab bis zum 3. Tag ordentlich zu bewachen. Ordentlich, ordentlich, das nennen sie ordentlich. Und sicher zu bewachen. Weißt du, sie trauen, dass die Jünger stehlen können. Die sind zu feige. Die sind zu feige, sich überhaupt auf die Straße zu zeigen. Und jetzt sollen sie noch hergehen und einen Leichnam klauen. Sonst könnten die Jünger kommen und dann ihn stehlen und ihn entführen und dann sagen, der wäre auferstanden. Das wäre der letzte. Und da heißt es, und dieser letzte Betrug wäre schlimmer als alles, was zuvor passierte ist. Die wollten Jesus das Lügen strafen. Pilatus antwortet ihnen, ihr sollt eine Wache haben, das Grab sei gesichert, und ließ die Wache dort stehen und versiegelte noch mit Kaiser Tiberius sein Siegel. Doch das hinderte Jesus nicht aufzustehen. Weißt du, der Kaiser kann Jesus nicht verhindern. Pilatus kann Jesus nicht verhindern. Die hohen Priester können Jesus nicht verhindern. Das Siegel kann Jesus nicht verhindern. Und das bestätigt, weißt du, all das drumherum bestätigt, dass Jesus echt auferstanden ist. Er ist wahrhaftig auferstanden, nicht nur im Geist. Und nur noch die gefalteten Grabtücher sind da, Johannes 20, Vers 3. Wie ein Kokon abgelegt, das brauche ich nicht drüben. Das brauche ich nicht im anderen Leben. Weißt du, die ganze Vertuscherei, das hätten sie sich ersparen können. Je mehr sie versucht haben zu vertuschen, desto populärer wurde die ganze Geschichte, desto interessanter wurde die Geschichte, desto echter wurde die Geschichte. Gerade das ist Vertuschen. Je mehr jemand versucht zu vertuschen, desto mehr kommt ans Licht. Vertuschen, vertuschen. Erzählt den Leuten. Sie gaben viel Geld, da heißt es extra in der Bibel, sie gaben viel Geld, die haben sich was kosten lassen. Erzähl den Leuten, seine Jünger sind bei Nacht gekommen, als wir schliefen, haben ihn gestohlen. Und wenn der Statthalter euch zur Rechenschaft zieht, seid eigentlich Todeskandidaten, die Kriegsknechte. Weißt du, du siehst wieder, wie die manipulieren, die hohen Priester, wie die Juden manipulieren. Dann werden wir zum Pilatus gehen und sagen, ihn beschwichtigen. Die haben Macht auf Pilatus gehabt. Verstehst du, so Macht haben sie ausgeübt. Sie haben gesagt, wenn du den freilässt, bist nicht mehr des Kaisers Freund. Merkt ihr was? Die haben was zu der Pilatus hat wahrscheinlich was zu verbergen gehabt. Und dann gedrückt. Wie werden den schon beschwichtigen? Und dafür sorgen, dass ihr nichts zu befürchten habt. Du siehst, alles Lug und Trug. Lug und Trug. Für die antichristlichen Pharisäer damals schlug die Stunde der Wahrheit. Sie konnten Jesus nicht aufhalten. Weder die Beschwörer, die sich da verschworen haben, wir wollen ihn tot sehen, der soll verschwinden, sein Name sollte aus dem Gedächtnis Israels ausgelöscht werden. Noch Rom, noch sonst irgendeine Macht. Weißt du, mit der Auferstehung haben alle diese Mächte verloren und ausgespielt. Gesiegt hast du, o Galiläa. Von diesem Zeitpunkt an wurde alles unternommen. Und ich sage euch, die Juden und der Teufel schweigt nicht bis zuletzt, bis zum jüngsten Tag. Da wurde alles unternommen. Weißt du, die Juden sind Paulus immer hinterhergegangen und haben immer wieder, in jeder Gemeinde kamen sie und haben Unruhe gestiftet und haben gesagt, ihr müsst zurück zu dem Judentum, ihr müsst das Gesetz halten, den Sabbat halten und das halten. Überall, bis heute. Auch die moderne Theologie ist unterwandert von diesen Lügengeistern, diesen antichristlichen Menschen. Überall. Fast alle, die moderne Theologie begründet haben, Gott ist tot. Das sind alles konvertierte Juden zum großen Teil. Weißt du, denen lag es am Herzen, das rüberzubringen, er ist nicht auferstanden, das ist alles nur Gespinst, nur Gedanken, nur im Geist. Er ist wahrhaftig auferstanden, Lob und Dank. Und mich interessiert nicht, was die denken. Weißt du, diese Lügen, die bringen uns nicht weiter, wir müssen zur Wahrheit zurück. Und die Wahrheit ist, was uns frei macht. Die Wahrheit, er ist wahrhaftig auferstanden, ohne Rücksicht auf Verluste, was die Leute davon denken. Weißt du, der Leichnam gestohlen oder andere, der wurde verwechselt. 1,3 Milliarden Menschen, Moslemleute, glauben, Jesus wäre, die glauben an Jesus. Jesus ist was ganz Großes, ein großer Prophet. Aber Gott hat ihn den Falschen kreuzigen lassen. Wenn sie das einmal kapieren würden, dann, wenn sie mit dieser Lüge Schluss machen würden, sie würden zum Glauben kommen. Denn Gott hat den Richtigen sterben lassen und den Richtigen auferweckt. Und den Richtigen in den Himmel genommen. Und er wird den Richtigen schicken. Nicht irgendeinen Falschen. Aber das sind alles nur Lügen und Legenden. Weißt du, die Priester haben, und die Priester haben sich am ersten Gesetz, du sollst keine anderen Götter haben, und so weiter, und auch an dem letzten Gesetz, Gebot Gottes, die 10 Gebote sich versündigt. Du sollst kein falsches Zeugnis reden. Aber wie haben sie sich da versündigt? Wie viel Zeugnis? Die haben falsche Zeugen gesucht. Wer kann was gegen Jesus ausrichten und was sagen? Und so weiter. Und bis zum Schluss, auch die Kriegsknechte, sie haben Geld gegeben ihnen, damit sie weiter lügen. Falsches. Du sollst kein falsches Zeugnis reden. Und schon gar nicht über Jesus. Und weißt du, Jesus hat alle Sünden ihnen vergeben, die Kreuzigung ist vergeben. Aber die Kreuzigung, was nach der Kreuzigung geschah, ich bin nicht sicher, ob Gott ihnen das vergibt. Wenn jemand gegen sein Wissen, sein Gewissen etwas tut, und sie haben ganz bewusst gemacht, sie sind bewusst zum Pilatus gegangen, sie haben bewusst den Knechten Geld gegeben und bewusst sagt, das erzählt den Leuten, verbreitet die Lüge weiter. Dass diese Sünde vergeben wird, bezweifle ich. Wenn jemand bewusst sündigt, wenn du sündigst aus Unwissenheit, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Aber hier haben sie genau 100% gewusst, was sie tun und noch immer tun. Bis zur Kreuzigung hat Jesus alles vergeben. Vater, vergib ihnen. Wenn du irgendeinen Fehler machst, Gott vergibt dir. Aber wenn du bewusst sündigst, Geschwister, und das ist, wo wir aufpassen müssen, dass wir bewusst nicht sündigen und dafür einspannen lassen. Und diese hartnäckige, ausgekochte Lüge, durch Bestechung erreicht, die Leiche fehlt eigentlich und so weiter. Bringt nichts. Irgendjemand hat es geplaudert, rausgeplaudert, spätestens auf dem Sterbebett. Irgendjemand hat es verraten, denn das wäre gar nicht rausgekommen. Weißt du, glaub doch nicht, dass die Leute dicht halten bis zum Schluss. Irgendjemand plappert. Früher oder später. Irgendjemand plappert. Aus dem Hohen Rat vielleicht irgendjemand. Weißt du, du kannst nicht alles verleugnen. Er ist nicht auferstanden. Wir haben ihn gesehen. Und die Wächter zitterten. Die haben Angst gehabt. Und mit solch einem Horrorerlebnis, ein Leben lang leben und dann noch sterben. Vielleicht hat er seinem Sohn erzählt, Junge sagt es, wir haben Geld gekriegt und wir haben geschwiegen. Deshalb konnten wir uns das Häuschen hier kaufen. oder jetzt sicher leben irgendwo. Jesus ist auferstanden. Das ist keine Spekulation. Das ist ein historisches Wunder. Das kann man nicht verleugnen, auch nicht für Geld. Du kannst noch so viel Geld bekommen, du kannst behaupten, Jesus lebt. Wenn du ihn nicht erlebt hast, kannst du nichts erzählen. Und weißt du, die Jünger haben freiweg Jesus gepredigt, auch wenn sie nichts bekommen haben, nichts verdient haben, sogar noch gehängt, gekreuzigt, gesteinigt wurden, geschleift wurden. Und Jesus liefert den Test. Nach 3 Tagen ist er wieder da. Und alle sind geschockt. Er ist wahrhaftig auferstanden. Der Beweis war er selber. Und die Auferstehung Jesu, das ist die zentrale Säule des christlichen Glaubens. Wenn wir das aufgeben, Geschwister, wenn wir nicht mehr glauben, Jesus lebt, dann werden wir keinen Halt im Leben haben. Aber das gibt mir Halt, ich kann mich festhalten. Er lebt, er lebt, er lebt. Ja, ich weiß, dass er lebt. Das ist, was mir Kraft gibt. Und weil Jesus lebt, nicht was mit mir passiert, mit mir ist vollkommen egal, aber weil er lebt und er wird sich aus dem Grab erheben als Letzter, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Das hat Hiob Kraft gegeben, der Auferstehung Jesu, stellt die ganze Welt auf den Kopf, alle Religionen, welcher Schattierung auch immer. Aber wenn wir die Auferstehung fallen lassen, genau das ist, was der Teufel möchte. Glaub nicht an die Auferstehung, das ist alles nur ein Quatsch, alles nur Erdichtung, alles nur Mythos, alles nur Legenden, alles nur fromme Sagen. Wenn Christus, 1. Korinther 15, 17, Paulus sogar stellt selber es in Frage, wenn Christus nicht auferstanden wäre, wäre alles für die Katz. Alles umsonst. Dein Gottesdienst, dein Gebet, dein Singen, dein Beten, dein Opfern, dein Leb wie der Teufel, mach was du willst. Wenn Jesus nicht auferstanden wäre, dann kannst du machen, was du willst, das ist alles sowieso, nach dem Tod ist alles vorbei. Das ist eine Lüge. Eine Lüge Satans. Viele Zeugen lebten damals und gerade 1. Korinther 15 ist ein Beweis. Frag den. Das waren alles ehrliche Menschen, nicht so verlogen wie die vom Hohen Rat, wie der Kaiphas. Weißt du, der Kaiphas war ein Heuchler, durch und durch. Einem Priester ist verboten, einen Gockel zu Hause zu halten. Und was hat er? Sein Gockel im Garten. Der sagt, als Petrus ihn verleugnet, kikikikiki! Verstehst du? Das war ein Heuchler. Und weißt du, manchmal fragt man sich, warum ist die Geschichte vom Gockel in der Bibel? Warum? Es sollte entlarvt werden, die Heuchelei des hohen Priesters. Was für ein Heuchler der ist. Den Gockel kannst du nicht aus dem Schnabel zubinden. Wenn morgen ist, ruft er seinen Hennen her. Die Auferstehung ist nach den Voraussagen Jesu geschehen. Und was geschehen ist, was er gesagt hat, was passiert vor der Auferstehung und nach der Auferstehung und so weiter. Und in Matthäus 16, Vers 31, da heißt es, und von da an begann Jesus seinen Jüngern zu erklären, dass er müsse nach Jerusalem gehen und den Ältesten, den hohen Priestern, Schriftgelehrten ausgeliefert werden und vieles erleiden. Das ist 1,5 Jahre davor passiert. Er hat es ihnen erzählt. Und dann falsche Zeugen stehen auf. Und dann, als er auf dem Berg war, Matthäus 17, Vers 9, während Jesus auf dem Berg war, gebot er seinen Jüngern, erzählt niemand von dem, was ihr jetzt gesehen habt, den verklärten Gottessohn, diesen Messias, wartet, bis ich auferstanden bin von den Toten. Wartet nur. Auferstehung ist ein historischer Beweis in der Literatur. Die Wachen, die ganze Apostelgeschichte, die vielen Augenzeugen, die dort gewesen sind, das alles sind Beweise. Jesus ist tatsächlich auferstanden. Und wenn er nicht auferstanden wäre, dann hätten seine Jünger nicht so geeifert, von einem Ende der Welt zum anderen gereist und überall erzählt, er lebt, er lebt, er lebt. Hätten sie nicht gemacht. Er ist ihnen erschienen, hinter verschlossenen Türen. Der Thomas darf sogar die Speerwunde spüren, denn er legte nicht nur in die Hände, sondern auch in seine Seite. Bitte berühre auch meine Seite, nicht nur die Hände. Lies mal aufmerksam die Bibel. Also Jesus lässt sich prüfen, lässt sich testen. Schau mich an, ich bin's. Macht dann sein Hemd auf und sagt, guck mal, das ist die Wunde, wo der römische Soldat mir hier einen Spieß reinjagte und wollte testen, ob ich wirklich tot bin. Jesus lebt. Und sie werden ihn erkennen, sie werden sehen, in wen sie gestochen haben. Steht in der Bibel. Noch ein weiterer Beweis, dass Jesus auferstanden ist. Weißt du, was der beste Beweis ist? Dass wir Sonntag Gottesdienst haben. Das ist der beste Beweis, dass Jesus auferstanden ist. Warum? Die ersten Christen versammelten sich nicht am Sabbat, obwohl sie gute Juden waren und die Gesetze hielten. Die waren ehrliche Juden. Und das vierte Gebot war, haben sie wirklich geliebt. Und du sollst den Feiertag heiligen. Aber sie haben sich nicht am Sabbat versammelt, sondern am Sonntag, am ersten Tag der Woche. Das liest du die ganze Geschichte hindurch. Das war nicht der Konstantin, der das änderte. Das war nicht die katholische Kirche, die das veränderte. Nein, die ersten Christen von Anfang an in den Häusern hin und her brachen das Brot am ersten Tag der Woche. Und dass wir Gottesdienst feiern, ist auch der Glaube, dass Jesus auferstanden ist. Weißt du, wer den Sabbat hält, und da gibt es Leute, die den Sabbat halten, Adventisten und weiß ich, welche Sabbatisten, die gehen wieder zurück und glauben an einen toten Heiland. Wir feiern Sonntag, Halleluja, er ist auferstanden am ersten Tag der Woche. Ja, Sonntag ist der Tag des Herrn. Johannes auf der Insel Patmos war am Tag des Herrn, am Sonntag war er entrückt und sah diese Vision. Lies mal in der Bibel, bis noch 100 Jahre fast nach Christus. Und die Juden fürchteten sich, ja, der Sabbat könnte geschändet werden. Und gerade diese frommen Juden, Petrus, Johannes und all diese Apostel, das waren alles Juden, Israeliten. Sie haben den Feiertag schon zu heiligen verstanden und sie haben dennoch am ersten Tag der Woche sich versammelt und nicht am Sabbat. Und dass sie Jesus angebetet haben. Es waren gottesfürchtige Leute. Und sie haben dann den Tag des Herrn verlegt, diesen Erscheinungstag, diesen Schöpfungstag, diesen Neubeginn, den Beginn des Reiches Gottes auf den Sonntag. Am Sonntag, da wird das Mahl gefeiert. Am Sonntag wird der Herr gelobt. Am Sonntag wird der Herr angebetet. Ohne der Auferstehung Jesu hätten sie den Zorn Gottes auf sich heraufbeschworen, wenn sie das vierte Gebot gebrochen hätten. Wenn das nicht wahr gewesen wäre, wenn das alles Lug und Trug gewesen wäre. Deshalb gingen die Israeliten vor 500 Jahren in die babylonische Gefangenschaft, weil sie den Sabbat nicht gehalten haben, vorn und hinten. Deshalb, aber jetzt die Jünger, die verändern. Jesus ist wahrhaftig auferstanden, alles spricht dafür. Weißt du, dass einzelne mal Halluzinationen haben oder irgendwelche Gespinste oder Geister sehen, das ist okay. Aber dass ganze Gruppen, 500 auf einmal, irgendeine Erscheinung haben, das ist unmöglich. So verzaubert können sie nicht alle sein. Und die ganzen Kirchengeschichte, wir sehen immer wieder, Jesus ist den Menschen begegnet und plötzlich wissen sie ganz gewiss, er ist mein Erlöser, er ist mein Heiler, er ist mein Befreier, er ist mein Retter. Die ganze Kirchengeschichte hindurch, die wissen. Und der Teufel versucht mit allen Mitteln auszulöschen. Und alles, und ganz besonders mit den Juden oder Ex-Juden, Karl Marx, Freund, wer war das alles? Das waren alles Juden, die versuchen, Christentum auszulöschen, die Kirche auszuradieren im Osten. Denke ich nur, in der Sowjetunion. All die versuchen immer wieder, Jesus auszulöschen, Jesus madig zu machen. Spinoza, Feuerbach, all diese Philosophen, das waren konvertierte Juden. Der Teufel hat sie vorgeschickt. Jesus ist nicht auferstanden, das ist alles nur Hirngespinst. Gott ist tot. Mein Jesus lebt, Halleluja. Er lebt, er lebt, er lebt. Ja, er lebt für alle Zeit. Ich will euch nur Mut machen. Glaubt doch den ganzen Schwindlern nicht. Glaubt Jesus, glaubt der Bibel, glaubt der Wahrheit. Die Wahrheit ist, was uns frei macht. Weißt du, die erzählen die Geschichten und dann glaubst du nicht mehr an Wunder. Hier in Berlin habe ich eine Diskussion mal mit einem Pfarrer, einem Theologen gehabt. Weißt du, der hat erzählt, weißt du, Jesus ist gar nicht auferstanden. Das haben sie sich nur ausgedacht, die Jünger. Die Leiche ist verschwunden durch das Erdbeben. Da gibt es doch tolle Erklärungen. Ich weiß schon viele Erklärungen dafür. Da war ein Erdbeben, das Grab wurde verschüttet, man hat das Grab nicht mehr gefunden. Dann haben sie sich ausgedacht, der wäre auferstanden. Hier ein Theologe. Und der predigt von der Kanzel immer noch. Mein Jesus ist auferstanden. Halleluja. Und Jesu Herrschaft hat begonnen. Das Böse ist beendet. Die Sünde ist besiegt. Die Endzeit hat begonnen. Etwas ganz Neues ist passiert. Er hat sein Reich aufgerichtet. Dieser Stein, der aus dem Fels gehauen wurde, zermalmt all die Königreiche nach dem Bild Daniels. Das ist Jesus. Und die Gemeinde Jesu hat die ganzen Stürme überlebt, Krisen überlebt, Katastrophen überlebt, Verfolgungen überlebt. Wie viel Märtyrer gab es? Das Blut der Märtyrer ist der Same der Kirche, hat ein Kirchenvater mal gesagt. Warum? Sie haben ihr Leben Jesus hingegeben, weil sie wussten, er lebt. Er ist wahrhaftig auferstanden. Und weil der lebendige Heiland im Boot ist, dann musst du keine Angst haben. Solange er in deinem Boot, der lebendige Heiland ist, auch wenn er schläft, kannst ruhig auch mitschlafen. Du musst kämpfen, rudern, steuern, die Segel richtig ausrichten, aber er ist da. Und wenn es ganz kritisch wird, Herr, siehst nicht, dass wir verderben, und dann steht er schon auf und sagt, Wind, sei still. Jetzt noch etwas zur Gemeinde. Geschwister, und die Gemeinde, das ist auch noch ein Beweis, dass Jesus lebt. Die Gemeinde ist ein Geschenk Gottes an die Welt. Die Gemeinde Jesus, ein Geschenk Gottes an die Welt. Dass Gottes Kinder zusammenkommen am ersten Tag der Woche, ist ein Geschenk an die Welt. Die Gemeinde Jesu, der Leib Jesu, ist ein Geschenk Gottes an diese Welt. Leute, wenn es keinen Auferstanden gäbe, dann gäbe es auch keine Gemeinde. Keine betende Gemeinde, keine dienende Gemeinde, keine glaubende Gemeinde, keine gehende Gemeinde, keine gebende Gemeinde. Gäbe das alles gar nicht. Und die Gemeinde ist ein Geschenk Gottes an diese Welt. Matthäus Kapitel 28, Vers 6, der Engel sagte, er ist nicht hier, er ist auferstanden. Und wir müssen Jesus nicht bei den Toten suchen, sondern bei dem Lebendigen oder den Lebendigen. Der Herr ist wahrhaftig auferstanden. Und ihre Zeugnisse der Apostel und der Jünger, weißt du, das sind Augenzeugen. Und denen solltest du glauben. Du glaubst sowieso hier den Unsinn. Und du solltest hier denen glauben, die ehrliche Menschen waren, einfache Leute waren, unkomplizierte Leute waren. Denen solltest du glauben. Satan hat so oft versucht, Jesus zu vernichten, auszulöschen, alles versucht, der ist kaum geboren, Herodes lässt die Kinder töten in Bethlehem, der Teufel kommt zu Jesus, springt runter vom Dach des Tempels, ständig, der Teufel wollte Jesus ständig umbringen und vernichten, der sollte nicht hochkommen, der sollte nicht zum Kreuz kommen, die Leute von Nazareth wollten sie in den Abhang hinunterstürzen, die Pharisäer ständig suchten Fallen, wie könnten sie ihn irgendwo wo reinlegen, und wegschaffen. Und auch die Kreuzigung konnte ihm nichts zusetzen. Halleluja. Wir haben einen starken Heiland, einen guten Heiland, Leute. Das haltet fest, glaubt fest daran. Ja, er ist der, der lebt, der nachher in der Offenbarung sagt, ich habe die Schlüssel der Hölle und der Unterwelt und des Todes. Wäre Jesus nicht auferstanden, hättest du und ich keine Sündenvergebung. Dann würden wir irgendwie psychologischen Quatsch glauben. Aber weil Jesus lebt, dir sind deine Sünden vergeben. Hast du Heilsgewissheit? Du weißt, mir sind meine Sünden vergeben. Erzählt, was ihr wollt. Ich weiß, dass ich in den Himmel komme. Ich weiß, dass ich bei Gott eines Tages sein werde. Du hast Gewissheiten. Weißt du, der Teufel will alles madig und schlecht machen. Die Jungfrauengeburt, die Kreuzigung, die Auferstehung. Glaub es, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder. Unkompliziert, einfach, gläubig. Jesus lebt, mit ihm kannst du noch reden. Zum Dr. Billy Graham kam einmal eine Frau und die hat gesagt, Herr Billy Graham, was Sie da erzählen, ist alles Unsinn. Gott ist tot. Dann sagte, wie bitte? Aber heute Morgen habe ich noch mit ihm gesprochen. Heute Morgen habe ich noch mit ihm gesprochen. Toll. Wann hast du zum letzten Mal mit Gott gesprochen? Mit Jesus gesprochen. Heute Morgen habe ich noch mit ihm gesprochen, hat er gesagt. Und das Wissen ist es, was wir erfahren. Wie heißt es von den Aposteln? Mit großer Gewissheit gaben sie Zeugnis von der Auferstehung. Mit großer Gewissheit. Mit großer Überzeugung. Er lebt. Können mich gleich abführen. Verstehst du? So haben sie gepredigt. Es ist vollbracht. Jesus ist seitdem unaufhaltsam, wie eine Lawine, ein Siegeszug rollt über die Welt. Und innerhalb des ersten Jahrhunderts haben die Christen das ganze römische Imperium erfüllt. Und die sind auch hier zu uns gekommen, die ganze Welt verrückt machen. Verstehst du? Das sind Leute, die an die Auferstehung glauben. Wenn du nicht an die Auferstehung Jesu glaubst, wirst du nicht auf die Straße gehen und von Jesus predigen. Einen toten Gott oder Götzen oder irgendjemand da zu verkündigen, das würdest du nicht machen. Aber weil du Jesus begegnet hast, das treibt dich, das drängt dich, dass du sagst, ich muss andere Menschen noch dazu rufen, dass sie auch den Auferstandenen verstehen. Aber die Philosophen, guck mal, der Apostel Paulus, mir ist gestern noch beim Predigen so ganz schnell eingefallen. Der Apostel Paulus, der predigt in Athen, da konnte alles erzählen vom lieben Gott. Da konnte alles erzählen, ihr seid so und ich bin da und da, die ganzen Altäre gesehen in Athen und so weiter. Und dann bin ich dem unbekannten Gott begegnet und ich stand vor diesem Altar und so weiter. Und ich möchte euch jetzt erzählen, Leute, diesen unbekannten Gott möchte ich verkündigen. Und dann sprach er von der Auferstehung. Und dann fingen die ganzen Philosophen zu sagen, was will der Lotterbube da erzählen? Verstehst du? Philosophen, gebildete Leute, die haben keine Ahnung von Jesus Christus. Gott kann man nicht mit Verstand erfassen. Gott kann man nicht aus den Büchern lernen. Jesus kann man dort nicht entdecken, den muss man erleben. Und er ist mir erschienen, sagt Paulus, einer unzeitigen Geburt. Wir sind viel zu spät auf die Welt gekommen. Wir sind alle unzeitigen Geburten. 2014, wer da geboren ist, ist zu spät auf die Welt gekommen. Aber dir kann Jesus erscheinen. Und dann erfüllt sich das Wort Gottes an deinem Leben. Und wenn du das mal begriffen hast, kann dir niemand diesen Glauben der Auferstehung nehmen. Dann lebst du, dann gehst du durch dünn und dick. Dann verkraftest du alles. Die Auferstehung macht dich stark. Warte mal, wenn wir auferstehen. Halleluja. Wenn wir auferstehen. Und da wird alles blamiert, auch in deinem Leben, diese Auferstehung, weil Jesus, der Geist, derselbe Geist, der Jesus auferweckt hat, wird auch deinen sterblichen Leib lebendig machen. Wenn du einmal auferstehst, da werden dein Herodes, dein Pilatus, dein Kaiphas, die werden alle blamiert sein, die dir in deinem Leben so zugesetzt haben, die dich ans Kreuz gebracht haben, die werden alle blamiert sein, die dich krank gemacht haben, die dich ausgenutzt haben, die dich über den Tisch gezogen haben, die werden alle blamiert. Die Auferstehung, das ist unsere Hoffnung. Und sie gab mit großer Kraft Zeugnis von der Auferstehung Jesu. Er lebt, er lebt, er lebt. Cornelius, ich denke, wir singen diesen Chorus noch einmal. Er lebt, er lebt, er lebt, er lebt für alle Zeit. Halleluja. Und er wird weiterleben, auch wenn wir nicht mehr leben. Lob und Dank. Auch wenn die Welt nicht mehr gibt. Er wird leben. Und er wird der Letzte sein, der sich aus dem Staub erhebt. Und dann sagt er, kommt her, ihr Menschenkinder. Das, was der Hiob erlebt hat. Weißt du, der Hiob wusste nichts von der Auferstehung und nichts von Jesus. Aber der hat diesen Glauben in sich gehabt. Der Glaube an der Auferstehung ist kein jüdischer Glaube und kein heidnischer Glaube. Das ist ein Glaube, was in den Völkern drin war. Der Frühling kommt. Die Natur wacht wieder auf. Das ist was Natürliches. Und ich freue mich. Ostern ist die Zeit, wo wieder die Sonne länger wird. Wo das Leben erwacht. Wo wir wieder aufleben und aufatmen und wo wir wieder stark werden in Gott. Das ist Ostern. Halt fest an der Auferstehung. Preis Gott. Wir singen. Das ist ein Chorus. Er lebt, er lebt, er lebt für alle Zeit. Weißt du, ich möchte, dass du anfängst zu strampeln und zu jubeln und zu jauchzen und was weiß ich alles, dass du so fröhlich wirst. Weißt du, wir sollen Freude haben. Und weißt du, der Teufel möchte, dass du traurig bist, dass du weinst, dass du irgendwie durch ein dummes Geschwätz, weißt du, durch dumme Geschwätze wird man von Gott enttäuscht. Und deshalb solltest du mit dummen Leuten gar nicht schwätzen und dumme Geschwätze gar nicht führen. So. Weißt du, es ging um den Heiligen Geist, das ist vom Teufel, hat mal jemand gesagt. Und ich habe das auch wirklich, diesen Unsinn geglaubt. Und dann war ich so traurig. Und dann gehe ich durch Augsburg, durch die Straße, die Annastraße, und dann höre ich vom ersten Stock Leute singen, es ist Kraft, 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 Tamburin, Pauken und alles, was da ist, es ist Kraft. Ich denke, Menschenskind, das sind Christen. Da musst du dich kennenlernen. Die sind gar nicht so, wie ich kenne. Großer Gott, wir loben dich. Verstehst du, das sind ganz andere Menschen. Und da komme ich rein und da begegne ich echten Christen. Weißt du, echte Christen sind lebendige Christen. Lob und Dank. Lass uns noch einmal. Er lebt, er lebt, er lebt. Mein Jesus, ja, er lebt.